Ryan Mittelhaus, lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen.
Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich?
Frau Pries, es ist total aufregend, aber wir sitzen in Folge 145 unseres sympathischen Podcasts. Veröffentlichungsdatum in wenigen Tagen am 19. Januar. Also wenn man es hört, dann jetzt heute am 19. Januar. Und damit nur zweimal schlafen vor unserer großen Live-Veranstaltung.
Ja, da werde ich schon sehr, sehr, sehr freudig erregt auf diesen Tag hin leben.
Unter anderem mit Jens Pedersen.
Yep.
Mit Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer.
Ich habe gehört, dass Arne singen will.
Arne wird singen. Stefan Hampe wird da sein. Im Publikum sitzt Ulrich Schlenz. Das ist eine gute Nachricht. Und natürlich Nihal. Außerdem ist Tristan da. Wir haben Björn Urbach da, den Sommelier vom Kieler Kaufmann.
Richtig. Sandy. Mit Sandy hatte ich gerade einen sehr, sehr netten Kontakt. Denn als es einmal wieder Eis und Schnee gab, wurde ich morgens wach, sehr, sehr früh, von Männergebrüll. Und ich dachte, oh, was ist dort los? Und ich guckte aus dem Fenster und ich sah orangefarbene Männer sich sehr gut gelaunt mit Schneebällen bewerfen und vor einem Müllwagen hin und her springen. Und ich habe natürlich sofort Sandy eine Nachricht geschrieben und gesagt, deine Leute sind einfach so großartig hier, die machen gute Laune. Wo also ganz Kiel immer brach liegt bei dem kleinsten bisschen Schnee, machen die hier gute Laune. So, wurde direkt weitergeleitet. Ganz liebe Grüße, ihr seid toll.
Und die ist eben da, die kann man da im Publikum treffen. Ne? Dann, wer ist denn noch da? Sind noch so viele Leute da bei dieser fantastischen...
Naja, unglaubliche galaktische Luxuskörper, das durchtrainiert bis zum geht nicht mehr.
Herrlich. Mhm. Unser sehr guter Freund Volker Mittmann ist auf der Bühne zu erleben, der ja bei allen unseren Live-Veranstaltungen generell immer dabei ist.
Mhm. Das heißt, von jetzt an bis in Ewigkeit, Armin.
Offiziell das vierte Mal im Rhein-Mittelhaus und, das ist auch eine gute Nachricht, Herr Liebling.
Ja, da freue ich mich auch sehr.
Genau, denn wir haben, das ist vielleicht auch nochmal interessant, in die Veranstaltung integriert eine Aufnahme von Kiel Backstage, von dem Podcast von André und mir, sozusagen, bei dem du dann zu Gast sein wirst, diese 25 Minuten.
Oh, ich habe schon wieder so viel zu erzählen zum Backstage, auch Kieler Woche und sonst wieder. Da gibt es schon viele bunte Geschichten
wieder. Da freuen wir uns. In der letzten Woche, liebe Frau Pries, hatten wir hier im sympathischen Rhein-Mittelhaus-Podcast, der bei Frau Lübker, unserer Produzentin, aufgezeichnet. Von Hand, also auch mit Ohren, aber es wird von Hand aufgezeichnet. hatten wir Carina Dreyer zu Gast, die über ihren Verlag gesprochen hat. Mhm. Und wir werden bei dieser Live-Veranstaltung auch Bücher aus diesem Verlag verlosen.
Und ich kann sie nur empfehlen. Ich habe noch keinen Schluss vorgelesen. Ich kann aber so keine Spannung entschärfen an dem Tag, wenn man mich fragt.
Du im dritten, also in dem übernächsten Schritt kommt dann da beginnt das mit dem Schluss. Das ist der Manga-Schritt.
Für mich nach vorne der geholt.
Fängt mit dem Schluss an und endet mit dem. Es war einmal. So, und wir haben heute aber wieder Besuch. Ist das nicht schön? Mhm. Wir gehen noch mal kurz, wir gehen schon mal in den Flur. Denn gleich habe ich das Gefühl, wird es klingeln. Schau mal, Frau Pries, der Besuch ist da. Herzlich willkommen, Silva Jürgensen.
Wie schön, dass du bei uns bist. Willkommen.
Oh, ich freue mich. Hallo.
Silva, wir kennen uns ja schon seit ich ganz, ganz jung war und du ganz, ganz jung warst. Also aus den 90er Jahren. Da bin ich ja irgendwie über Zaubern und so als 13-, 14-Jähriger in das Jugendtreff Nord Kinderzirkus Victonelli in Kiel-Wiek-Projekt reingerutscht, das mein Leben ja nachhaltig geprägt hat. Erzähl mal kurz, was du da gemacht hast zu der Zeit.
Ja, also ich bin ja Spiel- und Theaterpädagogin und ich habe da mit Ute Schulte-Ostermann, die Leitung war vom Jugendtreff Nord, haben wir eigentlich Projekte für das Zentrum für Kieler Suchtprävention gemacht und Zirkuspädagogik. Das war toll. Wochenenden und aus denen ist ein ganz toller Zirkus entstanden und da brauchten wir dich als Zauberer. Wir hatten verschiedene Disziplinen, Artistik, wir hatten Zaubern, wir hatten Jonglage.
Clowns,
genau. Und da haben wir gesagt, Jan muss her.
Verrückt.
Warum Zirkus? Wie bist du auf Zirkus gekommen?
Also manchmal kommt man, sag ich mal, auf den Hund und ich hatte eine Freundin, die kam auf mich. Also ich sag mal so, ehrlich gesagt hat mich Zirkus als Kind fasziniert. Vor Clowns hatte ich Angst, sag ich mal, im Zirkus. Das fand ich gar nicht witzig. Und wir haben Spiel- und Theaterpädagogik gemeinsam studiert und wir mussten auch immer Projekte machen. Und die Ute, die hat Jonglage-Säckchen genäht und hat uns Jonglieren beigebracht. Mhm. Und dann hat sie von der Faszination des Zirkus erzählt und dann ging es los, dass Zirkus eigentlich gut genutzt werden kann, um Kindern Mut zu machen. das war für mich sozusagen eine Verbindung, die ich ganz spannend fand, weil als Sonderpädagogin habe ich ja meistens, sage ich jetzt mal, Kinder, die es schwierig haben, ne, die einen Rucksack haben, den möchten wir alle gar nicht aufsetzen. Und ich sage mal, da sind Arbeitsbögen, sind immer so, ne, was soll ich jetzt damit?
Die brauchen genau
und,
den Mut.
Genau, und der Zirkus, der bringt die Kinder richtig zum Leuchten. Ne? Und wenn Kinder dann anfangen, sage ich mal, in die Körperlichkeit zu gehen, vom Tisch aufstehen dürfen, etwas machen dürfen, vielleicht sogar stolpern, also genau eigentlich das, was Scheitern ist, dann wird es lustig. Ne? Und ich sage mal, eine Tücherjonglage kannst du an einem Nachmittag einüben. Ne? Und es sieht fantastisch aus. Jeder hat ein kleines T-Shirt an, also sage ich mal.
Das ist quasi, ne, das Funkeln im Dunkeln ganz der zirzensischen genau Kunst.
Und die Lichter dann und dann ist alles Glitzer. Und ich sage mal, eine Pyramide. Du kannst an einem Wochenende mit 8-Jährigen eine einstündige Show auf die Beine bringen. Also das Level kannst du schneller erreichen. Das nächste Level ist dann länger. Und als ich das gesehen habe und es gibt auch immer persönliche Gespräche am Rande, was sie natürlich nicht können oder ich traue mich nicht oder das kann ich nicht. Und wenn du dann siehst, dass du nach dem Wochenende am Sonntag rausgehst und deine Eltern, deine Großeltern sitzen da und weinen und die Musik ist toll und alle schwingen die Tücher und es ist bunt und du hast das Gefühl, boah, was kann ich denn an einem Wochenende? Also da hat es bei mir total Feuer gefangen.
Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt, lass nicht mal eine Woche auf die Kinder los.
Ja, und dann habe ich so gedacht, boah, da geht ja richtig ganz viel ab und da ist ja noch ganz viel mit passiert.
Wie, was passiert?
Naja, aus diesen Wochenenden wurde dann nämlich das, dass die Kinder weitermachen wollten. Und dass es dann hieß, ja, kann man nicht einen Zirkus machen? Und dann ging das nämlich los, wie macht man einen Zirkus und was macht man dann und wie geht das überhaupt? Wie organisiert man das? Man braucht dann ja auch einen Jan öfter, sage ich jetzt mal. Ne? Also das war dann ja nicht nur, dass es mal ein Wochenende ist und dann hat man eine schnelle Aufführung.
War das denn immer donnerstags oder so?
Ne? Ja, ich glaube immer donnerstags, 2 Stunden. Und wisst ihr was, in 2 Jahren war das so, dass da 70 Kinder waren. Wir mussten das in Gruppen teilen. Ich war immer für die Animation am Anfang zuständig, das Warm-up.
Warm-up, genau.
Und das Witzigste daran ist eigentlich, jetzt liebe Zuhörerinnen da draußen und Zuhörer, eigentlich kann ich davon gar nichts. Also ich kann ein bisschen Hula-Hoop, ein bisschen jonglieren, aber was ich total gut kann, ich kann ganz gut Geschichten schreiben. Und wenn man die Kinder beteiligt, dass man die selber fragt, was ist denn so auf einer Laufkugel oder was ist denn auf dem Hochwart, was könnte das sein, dann erzählen die das und schreibt man das auf und dann hat man eine wunderbare Geschichte und die Kinder fühlen sich auch noch super beteiligt, weißt du? Es ist ihr Zirkus, es ist ihre Geschichte. Die Idee dazu hatten sie.
Aber es wurde dann auch aufgeführt. Das heißt, es ist sehr prozessorientiert, weil wir uns jede Woche treffen und das
ganz
alles machen.
Genau, ganz
aber es
genau
ist dann auch, dadurch, dass es eine feste Gruppe wurde, auch produktorientiert
auf
am Ende.
Jeden
weil
Fall
ja am Ende
ja
eine Aufführung oder ein Aufführungswochenende ja in einem dann ja eigenen Zirkuszelt.
Ja, das war großartig.
Wo? Wie?
Also
wie
der Jugendtreff Nord, den meine Freundin Ute Schulte-Ostermann geleitet hat, da gab es eine Arbeitsgemeinschaft Wieker Geschichte. Und die haben Geschichten, Bücher über den Stadtteil Wieck geschrieben und haben die Bücher verkauft. Und da gab es 10.000 D-Mark. Und die haben sie dem Jugendtreff Nord gespendet für ein eigenes Zelt. Weil wir haben uns natürlich immer so kleine bunte Fähnchenzelte geliehen. Denn wir sind beim Stadtteilfest aufgetreten und teilweise später auch beim Kids-Festival. Und dieses Zirkuszelt ist ein Ponyzelt gewesen. Es roch immer so gut. Wir haben dann später mal drin übernachtet, weil wir natürlich auf das ganze Equipment aufgepasst haben.
Das reicht wirklich nach 4.
Und man hatte wirklich ich hatte das Gefühl, ich bin aus der Generation Roncalli, vierte Dynastie, so ungefähr. Ne? Es war toll. Ja, also da ist wirklich was passiert über die Jahre.
Aber das war ein Zelt mit einem Mittelmast, ne? Also jetzt
ja,
aus Showsicht
gar
nichts Dolles, aber es war das so toll, ne? Es war aber so toll.
Wir fühlten uns einfach wirklich
ja, klar
so.
Mega.
Ja, also wirklich
zirzensisch.
Das Zelt gibt es noch, es ist bei der Stadt Kiel und ich meine, das Kinder- und Jugendbüro hat es geliehen.
Mhm.
Oder Dauerleihgabe sozusagen, ja, tatsächlich.
Ganz witzig ist, dass wenn in der nächsten Woche bei der Live-Veranstaltung unser Freund Ulrich Schlenz von der Wankendorfer im Publikum sitzt, dann ist er nämlich der Sohn von Frau Schlenz vom Arbeitskreis Wieger Geschichte.
Guck!
Die ja für den Kinderschutzbund auch ganz
ja,
aktiv
natürlich,
war. Und so, ne?
Natürlich,
das heißt also, auch da schließen sich dann 37 Kreise wieder.
Mindestens.
Das ist ja ganz witzig.
Eine Blume
so,
des Lebens.
Du bist aber, hat man jetzt gemerkt, schon bei der Auftaktfrage sofort mehrere Minuten auf der richtigen Seite der Argumentation. Du brennst also immer noch für Zirkus, obwohl du ja gar keinen eigenen mehr machst gerade.
Ja, das ist auch, glaube ich, ganz gut. Ja, also das hat natürlich auch viel mit Engagement zu tun, das muss man sagen. Und das ist auch ein Familienunternehmen. Also mein Mann war dann der Beleuchter, der Mann von Frau von Ute hat dann den Zeltmeister gemacht und irgendwie sämtliche Kinder zum Schminken. Also
ja,
du brauchst ja viel,
an, ne?
Du brauchst ja viele Menschen, ne? So
ja
dazu.
Ja, aber so genau wie du guckst, da will man ja auch sofort mitmachen. Also das ist ja, strahlt ja aus deinem Gesicht.
Ja, weißt du, das ist so dialogisch, ich liebe das. Und man muss nicht viel machen, außer einen Raum geben und den Kindern die Ideen. Und wenn die brennen ja auch, also die würden ja hier genauso sitzen und erzählen. Und ich habe den Zirkus nachher vom Jugendtreff Nord ins Setting Schule überführt sozusagen. Und dann war er in im Stadtteil Emschenhagen und hieß dann Zirkus Claudini.
Ach so, wegen der Matthias-Claudius-Schule.
Genau, stimmt. Genau. Und da gab es Kinder, die haben gesagt, ich lebe von Mittwoch zu Mittwoch, weil da das Training war. Es gab auch so einen Dokumentarfilm. Also ich finde...
Ja, aber das, lass uns da nochmal kurz auf der Stelle nochmal stehen bleiben, weil das ist nämlich das, auf das es ankommt. Die Leute, die, woran erinnere ich mich denn über meine Grundschulzeit? Natürlich an den Chor, natürlich an die Theateraufführung, natürlich an die Klassenfahrten und daran, dass es so lustig war in der Pause. Wir erinnern uns also an diese Sachen und das, also...
Das sind die Erlebnisse, die emotionalen Erlebnisse, wo ich auch mich zeigen konnte. Und es war ja, die Matthias-Claudius-Schule war ja eine Grundschule mit Förderzentrum. Also noch Förderzentrum. Und da war ich Förderschullehrerin und im Grunde genommen waren alle ab der 7., 8., 9. in diesem Zirkus und ab der 3., 4. sozusagen in der Grundschule. Es war ein inklusives Projekt. Ich habe übrigens, vielen, vielen Dank, sehr viele Fördergelder damals bekommen über das Inklusionsbüro. Das war sehr wunderbar, weil der Zirkus in der Schule hatte eine andere... Wie soll ich sagen? Also Schule ist was anderes als ein Jugendtreff, sagen wir mal so. Du musst hast andere Bedingungen.
Es rauchen auch viel weniger
Leute. Ne? Ja, komm, ich trinke auch weniger Cola in der Pause und spiele weniger Kicker. Aber ich sag mal, ich habe dann Studierende vom Unisportforum, waren Honorarkräfte und es war aber auch eine Sozialpädagogin dabei. Also, dass man geguckt hat, dass man Praktikanten hatte und dass im Prinzip diese inklusive Mischung passte. Wir sind auf dem Schulhof aufgetreten. Was ich liebe, gegenüber vom Schulhof ist das Büro des der Landesvereinigung für Sinti und Roma. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Mhm. Und Herr Thaddäus Weiß kam vorbei, weil wir haben ja unseren Wohnwagen da aufgestellt und auf das Zelt aufgepasst. Und auch viele Sintessas haben mitgearbeitet, auch als Trainerin. Und er hat gesagt, wir passen auf, es wird nichts passieren. Ich liebe sowas. Und da merkt man, das geht so in den Stadtteil. Also das lebt dann. Ne? Also so ein Zirkus belebt wirklich alle. Und,
kannst du jetzt nochmal sagen, du bist ja nun, also abgesehen von Zirkus, das ist jetzt abgesehen, das ist ja nun offensichtlich ein ganz großes...
Hätte ein Leben füllen können.
Ja, aber du bist ja nun Förderschullehrerin. Richtig. Mit dem Schwerpunkt Natur- und Spielpädagogik. So, ist das etwas, was du als Berufsidee allen mal zuwerfen kannst, die in sich brennen und sagen, ich möchte die Welt verändern?
Auf jeden Fall. Also ich möchte die Schule auf jeden Fall verändern. Und übrigens schon jetzt 30-jähriges Dienstjubiläum, irgendwie immer noch. Also ich würde mal so sagen, ich bin im Moment Förderschullehrerin in der Inklusion. Und so wie die Inklusion aufgestellt ist, macht es mir das im Moment mit Natur und Spiel und Theaterpädagogik. Na, Spielpädagogik ja. Mhm. Und ich kann auch versuchen rauszugehen. Aber ich habe ja einzelne Kinder, die ich förder oder ich bin angegliedert an andere. Mhm. Das war früher anders. Als ich meine eigene Klasse hatte, konnte ich anders regulieren. Mhm, ne? Ich denke aber trotzdem, dass es im Moment gerade eine Bewegung gibt, die nennt sich Draußenunterricht oder Draußenschule. Und da haben jetzt schon sogar zwei Tagungen stattgefunden. Und dass im Grunde genommen es eine Idee gibt, dass alle merken, ja, der Arbeitsbogen ist es nicht mehr. Ne? Die Digitalisierung kommt herbei, ChatGPT schreibt uns irgendwie unsere Aufgaben. Wir brauchen was Reales, wir brauchen wieder was Konkretes. Das heißt, wir müssen raus. Und Draußenschule muss auch nicht unbedingt heißen, ich muss in den Wald, sondern Draußenschule kann auch heißen, ich gehe einfach in mein Quartier und ich gucke, was da los ist.
Ich gehe ins Altenheim und singe da.
Ich gehe ins Altenheim oder aber ich mache Mathe, indem ich mir Fassaden angucke und suche die alle Quadrate. Ne? So, also die
Natur, das heißt, lernen am anderen
Ort. Lernen am realen Ort. Und wir haben, jetzt komme ich mal zu der Verbindung von all diesen Dingen. Man könnte ja denken, was macht die da eigentlich? Ne? Also ich bin Theaterpädagogin, ich interessiere mich für Draußenpädagogik, ich bin Spiel- und Theaterpädagogin, das heißt, das spielerische Lernen als Förderschullehrerin ist natürlich wichtig. Ich spiele unheimlich viel mit den Kindern in den Förderstunden und die kommen auch immer raus und wissen gar nicht, dass sie gelernt haben in dem Sinne, ne? Weil wir einfach alles unter die Lupe nehmen und so spielerisch aufbereiten. Und dieses Draußenlernen zeigt nochmal, wie man alles miteinander verbinden kann. Ich bin ja auch Fachberaterin für kulturelle Bildung und da versuchen wir jetzt gerade kulturelle Bildung und Draußenunterricht zu verbinden.
Bist du sozusagen für Schulen und so weiter die Ansprechpartnerin, um die Player der kulturellen Szene und Playerinnen zu verknüpfen mit Schulen. Ne?
Das ganz ist genau.
Davon gibt es im Land ja einige, aber du bist zuständig für einen bestimmten Bereich. Ne?
Genau, es gibt 16 Kreisfachberater für kulturelle Bildung im Land. Wir haben halbe Stellen Und ich bin für Flensburg zuständig. Und das bedeutet, ich unterstütze Schulen, die Querschnittsaufgabe, kulturelle Bildung in den Unterricht zu bringen. Und da geht es ganz viel um reale Orte und ganz viel um konkrete Handlungen und natürlich auch immer um den künstlerischen Ausdruck, weil du hast vorhin gesagt, du brennst. Du brennst ja auch für die Musik, liebe Hanne.
Also nicht und, nur dafür.
Ja, zum Beispiel. Also ich, für seit, Tanz. Seit
auch noch für mich und Grauburgunder. Ja,
genau. So, und weißt du, mir ist einfach wichtig, als, dann jetzt wieder zurück, der Sprung als Förderschullehrerin, wie lernen Menschen? Und lernen Menschen nicht unbedingt, wenn Symbole auf einem Zettel stehen, Buchstaben oder Zahlen, sondern
Gott,
sie lernen...
Du hast ja Arbeitsbögen, das muss man wirklich einfach mal sagen, das ist ja Verachtung.
Entschuldige bitte, ich finde Arbeitsbögen gut als zweiten Punkt. Ich finde aber das konkrete Lernen
ja, klar.
im Grunde genommen mit der Sache selbst so wichtig. Und ich erlebe ja, was passiert, wenn die Kinder reale Gegenstände begreifen können. Und was dann passiert, wenn sie von verschiedenen Perspektiven anschauen und auch ihre Gedanken, nicht nur nachdenken, sondern auch selber denken, darüber kundtun können. Und das ist draußen. Und wenn ich das noch verbinde mit zum Beispiel, ich zeichne draußen mit Holzkohle, die ich vorher selber gemacht habe. Ne? Ich zeichne jetzt die Bäume vor dem blauen Himmel mit Holzkohle, die ich vorher selber an einem Lagerfeuer gemacht habe. Dann habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ne? Ich musste erstmal schnitzen, ich musste erstmal mit Feuer umgehen, ich musste erstmal gucken, was ist überhaupt Holzkohle? Das besteht, also dieses Schwarze, was da den Strich macht, besteht aus einem Baum. Das Papier besteht auch aus Baum, sage ich mal. Ne? Also ich lerne ganz viel über meine Umwelt, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ist auch eine Querschnittsaufgabe. Und ich sehe einen Ausdruck von mir und natürlich, sage ich mal, ist das alles Unterricht. Ne?
Ja, aber du musst ja jetzt noch ein zweites Leben denn entwickeln, damit du nach der Schulzeit dann in die Ausbildungen mitgehst, um das denn zu erhalten, was die mal gelernt haben bei dir.
Ja.
Na?
Ja, ja, das ist absolut richtig.
Punkt. Ja, ich habe ja auch festgelegt. Ich habe ja schon mehrere Anträge auf 72-Stunden-Tag gestellt. Aber
ja, das wird laufen, ich spüre das.
Ja, aber weißt du, das ist es ja nicht. Sondern wenn man Spaß hat, dann merkt man es ja gar nicht. Ne? Also wenn so viel Freude dabei ist. Ne?
Ich finde es einfach so unfassbar geil, dass jetzt mal jemand hier im Podcast ist, zu dem glaube ich auch immer Leute übergriffig sagen, wie schaffst du das immer alles? Also unser Lebensproblem. Wie schaffst du das immer alles? Mhm. Unmöglich. Ist das richtig? Sagen
ja,
das Leute?
Ja, das
sagen wie schaffst du das immer alles?
Ja, das sagen Leute. Und manchmal,
du hast ja auch noch diese 40-köpfige Familie zu
Hause. Auf jeden Fall zu Hause. Ich habe zwei Drittel meiner Kinder noch zu Hause, meine erwachsenen Kinder. Wir sind eine italienische Familie, genau. Die wohnen noch zu Hause.
Finden ach, wie viele Kinder hast du? Eine Kinder ist
ja
schon ausgekommen.
Ja, eine okay. Kind, aber
jetzt
andere wollen
ganz
noch...
Kurz für mich sagen, wie viele Kinder hast du?
Drei.
Ach so, das würde sich jetzt nach 17...
Nein. Naja, aber in dem Alter war ich schon längst ausgezogen. Aber wir haben andere Zeiten und ich finde...
Ach so, irgendwie... die sind jetzt 47, 49, wohnen noch bei dir. Weil es einfach so schön ist im großen Zirkuszelt der Familie.
Genau, ungefähr so.
Ja, also, das nochmal kurz, der Schritt zurück, nochmal zum Kinderzirkus. Was ich da so genossen habe, als ich da gearbeitet habe, das ging ja bis in mein Studium hinein, also bis Anfang der 20er.
Natürlich, dass wir Pizza gegessen haben.
Das fand ich super. Ich fand aber auch super, dass mehrfach jemand von euch zu mir gesagt hat, wenn ich irgendwelche Fragen gestellt habe, inhaltliche Art, nö, mach einfach. Also es war ja, so, man hat auch so viel vertraut. Ne? Und das, was du ja exzellent kannst in all deinen Projekten, ist Kindern auch mal was zutrauen. Und ich habe das Gefühl, um den Kreis zu schließen zu deiner Familie, dein Mann und auch deine Kinder sind ja auch so. Also ihr tickt ja so, ihr seid ja aus derselben Seife geschnitzt sozusagen.
Ja, mein Mann, der hat ja, ich habe ja mal irgendwann auch mal zu ihm gesagt, meine Güte, ist das nicht zu viel mit meinen ganzen Projekten? Meint er, nein, er liebt das. Und er hat auch dieses Lampen- und Zeltaufbau nachher in der Schule, hat es geliebt. Ne? Also man sah es
kannst
schon,
du mal auf Teilen drücken?
Er hat leider ungern.
Kann er auch
leider ungern.
Kann er Knie operieren?
Nee, das so, nicht. Ne?
Man kann nicht.
Aber dieses, dass man Teil hat an einem Ganzen, weißt du? Das ist es irgendwo. Ne? Und der Zirkus ist auch ein Ganzes. Ne? Mhm. Also Leute haben Popcorn verkauft. Und es geht ja so, wenn man anfängt, an einer konkreten, sinnvollen Sache zu arbeiten, was das auch immer ist, dann ist das ja so interessant. Das ist ja wie ein, man darf schon gar nicht sagen, Virus. Ne? So, aber das geht so weiter, wie so eine Samenbombe. Und irgendwann dann sind da lauter Blumen. Und dann sagt der eine, können wir nicht noch helfen? Mein schönstes Erlebnis ist eigentlich im Stadtteil, auch beim Zirkus gewesen, unter vielen Millionen anderen, dass wenn das Zelt aufgebaut wurde, und das Zelt nachher abgebaut wurde, meine Chefin, meine Schulleiterin, neben jemanden kniete, der, sage ich mal, die Grünflächen eigentlich bearbeitete. Weil das Grünflächenamt hat uns auch geholfen, das Zirkuszelt aufzubauen und abzutransportieren. Und die knieten so nebeneinander und wickelten dann den Manegenboden auf. Ne? Und dann noch andere. Und also das war so,
Ein großes Miteinander.
Du bringst total viele Menschen in Kontakt, die sonst sich eigentlich wahrscheinlich gar nicht begegnet
wären. Und das wünschen wir uns natürlich in unseren Projekten in der Schule auch, dass das zwischen Hausmeister und Schulleitung und zwischen Eltern und beteiligten ehemaligen Schülern und so weiter da einfach Sachen Hand in Hand gehen. Und das ist, wenn das gelingt, ist das Projekt ja nachhaltig und ganz, ganz einfach exzellent, auch vom Gefühl für die Leute. Aber Hanne hatte ja vorhin zu Recht nochmal auf diese von dir ausgebildeten Natur- und Spielpädagogen hingewiesen. Denn wir wollen natürlich auch nochmal ganz kurz wissen, wenn man jetzt so eine Ausbildung gemacht hat als Natur- und Spielpädagoge, was mache ich denn damit, wenn ich jetzt nicht gerade an der Schule arbeite? Also mit diesem, wenn ich jetzt nicht gerade eine Klasse dazu bringen kann, jeden Tag rauszugehen. Wofür ist das da?
Also vielleicht sage ich nochmal kurz, dass Naturspielpädagogik von Ute und mir entwickelt worden war. Übrigens derselben fantastischen Frau, die auch diesen Zirkus hatte, da merkt man schon. Was ist denn dasselbe an der Zirkuspädagogik wie an der Natur- und Spielpädagogik? Das fragt man sich ja, ne? Und
weißt du,
das
Pizza ist essen wahrscheinlich.
Genau. Und auf Kräutern kauen. Nein, also es ist im Grunde genommen genau wieder dasselbe, dass du sagst, ich habe was Sinnvolles und ich habe irgendwas, was ich anfassen kann. Ich kann handeln und ich merke, das macht Freude. Also Lernen macht Freude. Meistens. Ne? Also das Lernen.
Ja, und das ist einfach so. Gar nicht merken, dass sie gerade gelernt
haben. Nein, genau, du merkst es nicht. Und die Naturspielpädagogik haben wir entwickelt. Utes Mann ist ja Biologe, den haben wir irgendwie 2 Jahre lang ausgequetscht und haben mal gesagt, wie geht das jetzt? Und es handelt sich darum, dass das am Jahreskreislauf sich orientiert, sogar am phänologischen Kalender. Und wenn eigentlich alle 6 Wochen ändert sich sozusagen ein Naturprozess, in dem haben wir einen poetischen Namen gegeben, sowas wie blühen, entfalten, verwandeln. Und eigentlich sind das Prozesse, Kreisläufe, die jedes lebende Wesen auf der Welt, ob du Pflanze bist oder Tier oder auch wir, eigentlich durchlebt. Und das macht auch so, das berührt auch so dich selber, weil du dich damit auseinandersetzt, was die Natur eigentlich macht. Und wir haben da ein Curriculum entwickelt, das dauert 2 Jahre, das läuft im Prinzip an der Fachhochschule Kiel und 1999 war das als Modellprojekt vom Land auch gefördert worden. So wurden wir quasi angestoßen. Mhm. So, und man macht 2 Jahre etwas. Und unser Alleinstellungsmerkmal in Deutschland der Naturpädagogik ist, weil wir Naturspielpädagogik heißen, ist, dass wir die Spiel- und Theaterpädagogik tatsächlich so als Teil kultureller Bildung so da drin leben. Weil wir machen auch Schauspielbasistraining.
Ja, ihr macht ja auch irgendwie Emil, der Umweltdetektiv, so nach dem Motto. Ne?
Wir machen tatsächlich die Detektive, wenn die Blätter von den Bäumen fallen und dann rufen wir jemanden an, also ne, sozusagen sagen, hier ist was passiert, die Blätter sind von den Bäumen, was ist jetzt passiert, Blätterdiebe. Und dann muss man draußen recherchieren, das ist ein naturwissenschaftlicher Hintergrund, aber ganz anders. Wenn du dann die Blätter in der, sag ich mal, Humifizierung, wie sie so aufgeschlüsselt sind, erst sind sie noch ein bisschen braun, dann nachher ganz viele Löcher da drin. Und wenn du das so mit Kindern machst, wenn du vorher sagst, wir sammeln jetzt mal Blätter und gucken, wie sie sich verändern, das ist was anderes, weil du nimmst immer eine Rahmenhandlung, die spielerisch ist und alles brennt schon wieder, ne, dafür und merkt gar nicht, was sie für Inhalte lernen. Und da kommen wir nämlich dazu, was kann man damit machen im Leben? Wir haben Naturwissenschaftler, die Ausbildung machen. Wir haben auch sogar Architekten, wir hatten sogar mal eine Kinderärztin. Wir haben natürlich viele Sozialpädagogen und ganz viele Erzieher aus dem Wald, aber auch ganz normale aus Hauskindergarten, und weil es ja für den Elementarbereich bis zur Grundschule gilt. Das sozusagen. Und die sagen alle, dass es sie hinterher so verändert hat. Also weil sie mehr Respekt haben vor der Natur, vor den Kreisläufen, vor dem, wie alles sinnvoll ineinander greift. Weil es ist vollkommen egal, ob du bei der Ameise anfängst oder ob du dir irgendwie die Brennnessel oder eine Eiche vornimmst. Wenn du da wirklich tiefer guckst, merkst du, wie alles miteinander verbunden ist.
Das bedeutet, wenn ich dich jetzt frage, was du dir vom Schulsystem wünschst, ist die Antwort wahrscheinlich verknüpft mit mehr rausgehen, diesem Fühlen, also es ist ja auch mehr Fühlen eigentlich, alles, was du machst.
Ja, ne? Es ist mehr Fühlen, es ist vor allem auch emotionales Lernen, weil ich in eine Beziehung dazu eingehe. Und ich frage mich auch immer, was das mit mir zu tun hat. Ne? Also wir reden ja oft von Lebensweltbezug, aber eigentlich schaffen wir in Schule eine Laborsituation, ne? Weil wir ja sozusagen uns überlegen, wir haben Arbeitsblätter. Also, sag ich mal, und selbst wenn es ein schöner Unterricht ist, der lebendig und liebevoll, sag ich mal, aufbereitet ist, ich sehe tollen Unterricht, ne? So, ist es trotzdem nicht die reale Situation draußen, die auch draußen stattfinden kann. Ich kann ja hinterher wieder reingehen und das nachbearbeiten. Ne? Draußen sein und fächerverbindend. Fächer verbindet und viele Methoden kultureller Bildung, weil Methoden kultureller Bildung ist kein psychisches, sozialpsychologisches Shishi, was das netter und bunter und Konfetti macht, sondern das sind Zugänge, ne? Über Bewegung, über vielleicht erst Medium Film. Also wir haben heute die digitalen Medien. Ich kann doch rausgehen mit Kindern, mit dem iPad und kann doch Ameisen filmen und hinterher kann ich den Film vielleicht auf Zeitlupe ablaufen lassen. Und dann kann ich doch mal gucken, weißt du, was ich meine? Was da gerade passiert?
Als Ausbildende den Jüngeren, glaube ich, unbedingt mitgeben musst, und das ist eben auch etwas für unser System, ist der Mut, sich Zeit zu nehmen. Ne? Ja. Denn das ist ja etwas, was komplett verloren gegangen ist. Wenn man so zurückblickt, wie viel Zeit haben wir uns für Projekte genommen, ewig lange an einer Sache wirklich, uns wirklich Zeit genommen, um die zu begreifen. Ja,
habt ihr mal in der 8. Klasse Konjunktiv unterrichtet? So.
Nein.
Ja. Weißt du was, du bist so unromantisch gerade.
Aber der Konjunktiv, was wäre, hätte, könnte, sollte, das wäre ja auch wunderbar, auch das kannst du nehmen. Das ist nämlich immer der Witz, dass dann Leute denken, ja, wie soll das jetzt gehen mit dem Konjunktiv? Das ist ein grammatisches Thema, das ist eine Meta-Ansicht. Nein, auch das könntest du ja in einen Kontext, nämlich was wäre, was wünschte, ne? Was würde ich tun, wenn, ne? So, was würde ich tun, wenn ich eine Ameise wäre? Ja, dann hättest du ja schon den Konjunktiv, ne? So. Und diese Verknüpfung, die haben wir nicht gelernt als Lehrkräfte. Ich habe die bei Spiel- und Theaterpädagogik gelernt. Und wenn ich einen Wunsch von einer Fee hätte, dann würde ich sagen, es gibt bitte keine Sonderpädagogik mehr, weil das ist so eine grundlegende Pädagogik, wo ich viel über neurophysiologisches Lernen weiß. Das muss jede Lehrkraft wissen. Und dann wünschte ich mir als Zweites, man macht Schauspielbasistraining in der Lehrerausbildung, weil dann lerne ich ganz viel über mich und auch über diese, dass diese Methoden nicht so, wie ich vorhin sagte, so ein Konfetti sind, sondern dass diese Methoden was mit mir machen und ich in Kontakt bin. Und ich bin der Meinung, wenn ChatGPT mir hier alles schreiben kann, dann brauche ich auch nicht mehr so viel Wissen, was ich sozusagen mir selber reinlade, weil die Gehirne lernen übrigens gerade zur Zeit zu vergessen. Sie speichern nicht mehr. Das ist ganz normal. Also wir haben sehr viele Kinder mit Speicherproblematik. Das ist schon eine neue Evolution, weil sie ja wissen, dass das Ding das speichert. Und ich kann es immer aufrufen. Das heißt, wir brauchen was ganz anderes. Und wenn wir diese komplexe Welt verändern, verbessern, hast du vorhin gesagt, Welt verbessern wollen, dann ist das wichtig, dass wir was lernen, wie was geht und dann in den Transfer gehen können. Das heißt, wir können, finde ich, uns heute für wesentliche Inhalte viel mehr Zeit nehmen, sie mehr durchdringen, mehr über uns lernen und über Beziehungen. Und dann in den Transfer. Ich meine, das wird ja ständig gesagt hier von Herrn Schleicher, Professor Schleicher. Ne? Der sagt ja auch nichts anderes die ganze Zeit.
Apropos
ne?
Schleicher.
Na?
Leider ist ja unsere Zeit abgelaufen.
Deswegen
müssen
wir
uns
so
langsam rausschleichen. Aber wer jetzt von euch zu Hause sich jemals gefragt hat, warum tut Frau Priest sich das an? Warum fährt sie mit 700 Grundschülern auf eine vierwöchige Probenfahrt nach Westensee und schläft 4 Stunden insgesamt? Warum? Dem können wir jetzt sagen, deswegen.
Genau.
Ne? Deswegen.
Es
und
lohnt sich.
Genau, das ist, glaube ich, wirklich auch die wichtige Botschaft. Und wenn man abends in den Spiegel schaut oder von mir aus auch morgens und dann eine Person sieht, die Kindern so viel Freiheit gegeben hat und so was Schönes am Ende dann dafür bekommen hat, dann sollte man doch irgendwie zufrieden sein. Es war zauberhaft mit dir. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest. Und vielleicht haben wir auch den ein oder anderen Mitbewohner angeregt, Frau Priest.
Ja, jetzt mal in die Natur- und Spielpädagogik zu gehen.
So.
Du musst bloß unbedingt wirklich das in die junge Generation reinrufen, ne?
Ich rufe.
Auch im Namen von Frau Lücker, herzlichen Dank. Wir sehen uns ja alle am kommenden Sonntag im Kieler Metro bei unserer großen Live-Veranstaltung.
Auf jeden Fall.
Unter anderem mit einer 3er-Bücher-Verlosung und natürlich mit Herrn Liebling selbst, nicht?
Ja.
Das wird ganz schön, Silva.
Mit Konjunktiv und Genitiv.
Ja, genau.
Für deine Projekte nur das Beste. Man kann dich googeln. Dein kompletter Name steht ja in den Shownotes. Du hast ja all diese sympathischen Zweitnamen noch, also diesen einen. Und, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin möge das Leben
gut zu euch sein.
Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.